Der unverzinste Mensch über eine Traumgestalt auf unserem Geldplaneten. Eine Sendung von Armin Stadler.
Nehmen wir einmal an, Mr. Settens Junior-Entbindung hätte 1000 Euro gekostet. Nach 21 Jahren müsste er bei einem Zinssatz von 5% seinem Vater 2786 Euro zurückbezahlen, allein für die Geburt. Dahinter steckt die exponentielle Logik des Zinseszinses, die den Schuldner so schnell verarmen lässt, wie sie den Gläubiger reicher macht. Nur wenn es sich dabei um Vater und Sohn handelt, empört das heute noch.
Der Ökonom Ewald Nowotny, Gouverneur der österreichischen Nationalbank.
Ich glaube, das ist ein bisschen eine Diskussion, die schon, also zumindest seit dem heiligen Augustinus geführt wird und seit dem kanonischen Zinsverbot.
Mit ihrer Anekdote steht die kanadische Schriftstellerin Margaret Atwood in einer langen Tradition von Zinskritikern, die mit dem griechischen Philosophen Aristoteles begann.
Durch den Zins entsteht Geld aus Geld. Diese Art des Gelderwerbs ist also am meisten gegen die Natur. Aristoteles.
Zu Aristoteles Zeiten hätte man für Mr. Setten Senior noch ein anderes Wort als Mistkerl parat gehabt, das heute höchstens in Krisenzeiten des Finanzkapitalismus über die Lippen kommt. Wucherer. Durch die Jahrhunderte begleitete den Zins ein moralisches Unbehagen, das vor allem im biblischen und kanonischen Zinsverbot festgeschrieben wurde.
Wenn du Silber leihst einem aus meinem Volke, dem Armen neben dir, sei gegen ihn nicht wie ein Schuldherr, legt ihm nicht Zins auf. Zweites Buch Mose.
Doch immer schon ließen die wetternden Weltreligionen in der Praxis ein Schlupfloch für den Zins zu.
Markus Schlagnitweit, Priester und Sozialwissenschaftler.
Ich halte es für problematisch, den Zins als solchen überhaupt zu dämonisieren. Es kann durchaus auch ein Instrument der sinnvollen Ressourcenallokation sein. Also eine Anreizstruktur für jemanden, der einfach mehr Geld zur Verfügung hat, als er unmittelbar braucht, es nicht irgendwie sinnlos zu verpulvern, sondern in durchaus sinnvolle wirtschaftliche Unternehmungen hineinzugeben. Da kann Zins durchaus ein sinnvolles Instrumentarium sein. Man kann sich fragen, ob es hier nicht andere Möglichkeiten, andere Anreizstrukturen gäbe, die vielleicht besser funktionieren.
Wenn man daher die Straßenräuber, Mörder und Befehder rädert und köpft, um wie viel mehr noch sollte man da erst alle Wucherer rädern und foltern, alle Geizhälse verjagen, verfluchen und köpfen. Martin Luther.
Die Unterscheidung zwischen Produzenten- und Konsumentenkredit, die Umdeutung des Wuchers als nur zu hoher Zinssatz, schließlich die innerkirchliche Spaltung und die calvinistische Billigung des Wuchers als irdischer Gotteslohn lösten den moralischen Vorbehalt sukzessive auf, mit dem die vorkapitalistischen Gesellschaften die Geldökonomie im Zaum zu halten versuchten.
Geld ist dazu da, sich durch wirtschaftliche Tätigkeit zu vermehren. Johann Calvin.
Was das Problem beim Zins schon noch einmal ist und das Wucherverbot sich ja eigentlich auf das hinbezieht, dass man nicht die Notsituation anderer Menschen ausnutzen darf. Und das passiert in unserem Zinssystem sehr wohl, weil Menschen, die Geld sehr dringend brauchen, die müssen extrem viel Zinsen zahlen. Das ist in unserem Geldsystem so. Da könnte man ansetzen, dass das Zinssystem natürlich schon höchst problematisch ist.
Klaus Gabriel, Sozial- und Wirtschaftsethiker an der Universität Wien.
Man versucht es ja auch mit Förderungen, ja, dass also Leute, die in prekären Verhältnissen sind, dass sie leichter zu Geld kommen, indem praktisch hier geförderte Kredite zum Beispiel eben schon angeboten werden, weil man eben diese Fehlstellung im Zinssystem erkannt hat. Dass also hier die Ärmsten noch einmal am meisten betroffen sind.
1983 hat die katholische Kirche das kanonische Zinsverbot ersatzlos gestrichen und damit auch den Glauben an den unverzinsten Menschen offiziell aufgegeben.
Ihr Gläubigen, nehmt nicht Zins, indem ihr in mehrfachen Beträgen wiedernehmt, was ihr ausgeliehen habt. Koran.
Selbst im Islamic Banking wird heute durch eine verkappte Aufschlagsgebühr der Zins geduldet, obwohl der Koran diesen verbietet.
Also es ist an sich ein Gewinnaufschlag. Und dieser Gewinnaufschlag, der bemisst sich schon auch nach der Risikosituation dessen, der das Geld hat. Also wenn ich jetzt einem schlechten Schuldner gebe, ist dieser Gewinnaufschlag auch höher. Also wenn man es wirklich genau dann einmal analysiert, dann kommt man drauf, da sind diese Gewinnaufschläge ziemlich identisch mit dem, was wir als Zins vereinbaren.
An die moralische Wucherkritik schließt heute aber eine kleine Schar von Ökonomen außerhalb des Mainstreams an. Das Zinssystem wird für die ökologischen Probleme und die größer werdende Kluft zwischen Arm und Reich verantwortlich gemacht. Das Argument: Diese globalen Probleme entstehen durch das Gebot des dynamischen Wirtschaftswachstums und der Motor für die Wachstumsspirale sei das Zinssystem. Zu den prominentesten Vertretern der modernen Zinskritik zählen der Schweizer Ökonom Georg Binswanger, Bernard Lieder, ehemaliger Angestellter der belgischen Zentralbank, und die deutsche Architektin Margaret Kennedy, die sich seit über 25 Jahren kritisch mit dem Zinssystem auseinandersetzt.
Tatsächlich verhält sich der Zins wie ein Krebs in unserem Wirtschaftssystem und somit auch in unserem gesellschaftlichen Organismus. Könnten wir dagegen ein gesundes, der natürlichen Wachstumskurve entsprechendes Geldsystem einführen, wäre ein qualitatives Wachstum erst möglich. Margaret Kennedy.
Um auf die Absurdität des exponentiellen Wachstums des Zinssatzes hinzuweisen, führen seine Kritiker gerne das Beispiel des sogenannten Josefspfennigs an. In der Version von Margaret Kennedy lautet es so: Hätte Josef zur Zeit von Christi Geburt einen Pfennig investiert und wäre er von einer Bank mit durchschnittlich 5% verzinst worden, wäre dieser Pfennig im Jahr 2000 zum damaligen Goldpreis etwa 500 Milliarden Kugeln aus Gold vom Gewicht dieser Erde wert gewesen. Wäre die Zahlung hingegen auf ein unverzinsliches Konto geflossen, hätten sich im selben Zeitraum nur 1,01 Euro angesammelt. Der traditionellen Ökonomie erscheint der unverzinste Mensch nach wie vor als unrealisierbare Traumgestalt. Denn ohne Zins kein Kredit, ohne Kredit keine Investitionen, ohne Investitionen kein Wachstum und ohne Wachstum kein Wohlstand.
Zinssätze haben vor allem zwei Aspekte. Der eine ist sozusagen als Preis für die Bereitstellung von Kapital.
Der Ökonom Ewald Nowotny, Gouverneur der österreichischen Nationalbank.
Wenn ich eben keine Zinsen dafür bekomme, wird es wenig Sinn machen, entsprechende Ersparnisse zu bilden, wird es daher auch geringe Investitionen geben. Ohne Investitionen habe ich auch eine stagnierende Volkswirtschaft. Das wird in der Regel nicht als ein großes Ziel angesehen. Die zweite Funktion von Zins ist die, dass Zins ein Selektionskriterium ist. Also das heißt, dadurch, dass sie Zinsen zahlen müssen, wird sichergestellt, dass auch nur wirklich effiziente Investitionen getätigt werden.
Weil der Zins als wichtigster Preis in der Wirtschaft die Grenze setzt für das, was wir als ökonomisch betrachten, muss die Wirtschaft ein exponentielles Wachstum anstreben. Dieses ist aber in der Realwirtschaft nicht durchzuhalten, weshalb viele Unternehmen notgedrungen ihr Heil in der Renditenmaximierung auf dem internationalen Finanzmarkt suchen. Dadurch geht die Schere zwischen Finanz- und Realwirtschaft auseinander. Es bilden sich regelmäßig Spekulationsblasen, wie vor 3 Jahren, und nachdem diese platzen, geht der destruktive Zyklus wieder von vorne los. So die Meinung jener, die den Zins für einen Konstruktionsfehler in unserem Geldsystem halten.
Nicht die Existenz des Zinssatzes an sich sehe ich als Problem an, sondern die Relation des Zinssatzes zur Wachstumsrate.
Stefan Schulmeister vom Österreichischen Wirtschaftsforschungsinstitut.
Denn mit dem Wachstum der Realwirtschaft ist ja eine stetige Steigerung des zur Verfügung stehenden Produkts verbunden, was also an realem Wert geschaffen wird. Und jene, die an diesem Prozess durch Kreditvergabe beteiligt sind, bekommen einen, und das ist der springende Punkt, aber kleineren Teil, indem sie nur einen Zinssatz lukrieren, der geringer ist als die Wachstumsrate des Kuchens.
Der Zins sei auch weder eine gerechte Gebühr oder Prämie, die jeder Sparer auf seine Einlage bekommt, noch werde diese von allen in jedem Preis bezahlt, monieren die Zinskritiker. Vielmehr führe der Zins zu einer sozial ungerechten Umverteilung des Geldes. Von jenen, die für ihr Einkommen arbeiten müssen, zu denjenigen, die ein leistungsloses Einkommen erhalten, da sie Geld verleihen können. Das seien vor allem Banken, Versicherungen und multinationale Konzerne, die mehr auf Finanzspekulationen als auf realwirtschaftliche Produktion setzen.
Nur 10% der Bevölkerung nimmt ein, was die große Mehrheit über den Zins verliert. Erst bei zinsschaffenden Anlagewerten in Höhe von etwa 500.000 Euro beginnen diejenigen, die diese Anlagen besitzen, von diesem System zu profitieren. In Deutschland beträgt die Summe, die von denjenigen, die für ihr Geld arbeiten müssen, umverteilt wird zu denen, die ihr Geld verleihen können, heute täglich etwa 1 Milliarde Euro. Margaret Kennedy.
Der Mensch zahle auch nicht nur Zinsen, wenn er sich Geld bei der Bank oder von anderen Menschen leiht. Zinskritikerinnen wie Margaret Kennedy weisen immer wieder darauf hin, dass in jedem Preis, den wir entrichten, ein Zinsanteil enthalten sei. Nämlich jener, den die Produzenten der gekauften Güter und Dienstleistungen den Banken zahlen müssen, um Maschinen und Geräte anzuschaffen oder Löhne zu zahlen. So zahlen wir bei den Müllgebühren 12% Zinsen, beim Trinkwasser 38% und bei der Miete im sozialen Wohnungsbau sogar 77%.
Würde der Zins durch eine Umlaufgebühr ersetzt, könnten die meisten von uns ihre Einkünfte fast verdoppeln oder entsprechend weniger arbeiten, um denselben Lebensstandard zu haben. Margaret Kennedy.
Das Konzept einer Umlaufgebühr, die den herkömmlichen Zins ersetzen soll, ist nicht neu. Es wurde erstmals 1916 von dem deutsch-argentinischen Kaufmann Silvio Gesell in seinem Hauptwerk »Die natürliche Wirtschaftsordnung durch Freiland und Freigeld« vorgeschlagen. Die Kernidee: statt Zins zu zahlen, wird eine Nutzungs- oder Rückhaltegebühr vorgeschlagen, um den Umlauf des Geldes zu sichern. Wird Geld gehortet, verliert es an Wert. Gesell spricht von rostenden Banknoten und meint damit im Extremfall eine Art Schwundgeld.
Die Idee hierbei ist, dass man dem Geld nur noch eine Tauschfunktion zuspricht.
Karl-Heinz Brodbeck, Ökonom an der Hochschule für Politik in München.
Aber auch Gesell betont ausdrücklich, er will die Geldgier nicht abschaffen. Er hat sogar so eine Art darwinistisches Gewinnstrebeprinzip immer noch als Voraussetzung. Das heißt, er glaubt, man kann die Wirkung abschaffen, sieht aber, dass die Ursache bleibt, solange es ein Streben nach Gewinn gibt.
Das Freigeld wird das tausendmal verfluchte Geld nicht beseitigen, sondern es nach den richtig erkannten Bedürfnissen der Volkswirtschaft umgestalten. Das Freigeld lässt sogar das Grundgesetz unserer Volkswirtschaft, das der Eigennutz ist, unangetastet. Aber es wird zeigen, dass der Wucher wirken muss wie jene Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft. Sobald wir der Nachfrage den Willen nehmen und sie in gleicher Rüstung wie das Angebot diesem entgegentreten lassen. Silvio Gesell, die natürliche Wirtschaftsordnung durch Freiland und Freigeld.
Für sein zinsenloses Frei- oder Schwundgeldkonzept erhielt Silvio Gesell später sogar Lob von John Maynard Keynes, dem Unterkonsumptionstheoretiker der krisengeschüttelten 30er Jahre.
Was im Hintergrund von Gesell steht, ist die Notwendigkeit des Konsums.
Ewald Nowotny, Gouverneur der österreichischen Nationalbank.
Dieses Schwundsgeld, das Geld, das im Laufe der Zeit immer weniger wert wird, wenn man will, eine eingebaute Inflation. Dahinter steht die Idee, dass ich die Menschen zu mehr Konsum anrege, und dahinter steht wieder die Furcht, es gebe quasi eine Art eingebaute Stagnation in der Volkswirtschaft, weil die Sparneigung zu groß ist, um sozusagen ein dauerhaftes Wirtschaftswachstum zu ermöglichen. Das ist der Bereich, wo sich, wenn man will, Gesell und Keynes treffen.
Ich glaube, dass die Zukunft mehr vom Geiste Gesells als von jenem von Marx lernen wird. John Maynard Keynes.
Der Anreiz zum Sparen bleibt in Gesells Freigeldsystem bestehen, meinen seine geistigen Erben. Während auf dem Girokonto das Geld wie Bargeld behandelt wird und einer Nutzungsgebühr unterliegt, wird das Geld auf dem Sparkonto nicht belastet. Es behält seinen Wert. Was entfällt, sind exponentiell wachsende Ansprüche auf Spareinlagen und damit die Verzerrung des Marktgeschehens durch die einseitige Vermehrung des Geldes in den Händen weniger.
Ich möchte mal gerne auch von der anderen Seite her betrachten, wenn Sie sich vorstellen, dass es keinen Zinssatz gibt oder einen Negativzinssatz, wo man möglichst schnell investieren muss oder konsumieren muss, damit der Wert des Geldes nicht weniger wird.
Klaus Gabriel, Sozial- und Wirtschaftsethiker an der Universität Wien.
Das würde aber natürlich noch viel mehr in Richtung Verbrauch gehen, würde noch viel mehr in Richtung Ressourcenverbrauch gehen. Wenn ich Konsum noch einmal mehr verbillige oder noch einmal antreibe, indem die Leute motiviert werden, ihr Geld so schnell wie möglich auszugeben, dann treibe ich natürlich auch diesen Ressourcenverbrauch an. Also hier sind beide Seiten zu sehen.
1932, inmitten der Weltwirtschaftskrise, setzte die Tiroler Stadt Wörgl Silvio Gesells Freigeldtheorie erfolgreich in die Praxis um. Zumindest im lokalen Bereich schien damit der unverzinste Mensch möglich zu sein. Man gab das sogenannte Wörgler Freigeld heraus. Unverzinste Arbeitswertscheine, die durch den gleichen Betrag in österreichischer Währung abgesichert waren und zur Finanzierung von Arbeitsprojekten verwendet wurden. Da die Scheine am Monatsende mit einer Nutzungsgebührmarke, einer Anti-Hortungsgebühr, beklebt werden mussten, war jeder, der mit Freigeld bezahlt wurde, bestrebt, es vor Ultimo wieder auszugeben und verschaffte so automatisch anderen Arbeit. So senkte Wörgl in der Zeit der großen Depression seine Arbeitslosenquote um 25%. Da die österreichische Nationalbank ihr Geldmonopol gefährdet sah, verbot sie in der Folge das Wörgler Freigeld wieder. Kurz darauf lag die Arbeitslosenquote wieder bei 30%. An das Experiment von Wörgl schließen heute unzählige Feldversuche mit lokalen und sektoralen Komplementärwährungen an. Sie alle kommen ohne Zins aus. Dass diese aber auch auf globaler Ebene sinnvoll sind, bezweifeln orthodoxe Ökonomen.
Die Idee ist, jeder Mensch soll das, was er, nehmen wir an, im Ort Hinterwaldkirchen verdient, auch im Ort Hinterwaldkirchen auch wieder ausgeben.
Der Ökonom Ewald Nowotny, Gouverneur der österreichischen Nationalbank.
Das ist recht nett, ist aber ein bisschen, glaube ich, ein Rückschritt um einige Jahrhunderte. Wir leben einfach in einer internationalen Arbeitsteilung und der Gedanke, dass ich quasi die Kaufkraft unbedingt hier im Ort halten kann, ist eine Illusion. Das kann in der Zeit einer großen Wirtschaftskrise, wie das ja beim Experiment in Wörgl ist, eine Zeit lang funktionieren, weil da kaufen die Leute tatsächlich im Wesentlichen nur das Lebensnotwendigste ein. In einem Normalfall ist das nicht anwendbar.
Schätzungsweise 2500 Gemeinschaften in aller Welt geben heute regionale oder sektorale Komplementärwährungen, die ohne Zins auskommen, heraus. Bekannte und durchaus erfolgreiche Beispiele sind der deutsche Chiemgauer, der Vorarlberger Talentetauschkreis, der brasilianische Saber oder das Schweizer Wir-System.
Für die meisten dieser Komplementärwährungssysteme trifft es natürlich zu, dass ihr Umschlagsvolumen ökonomisch marginal bleibt, auch wenn etwa das schweizerische Wir-System bereits 80.000 Mitglieder zählt und rund 2 Milliarden Franken jährlich umschlägt. Dennoch haben die meisten heutigen Komplementärwährungssysteme längst bewiesen, dass sie funktionieren. Bernard Lieter.
Der zinslose Schweizer Wir besteht seit 1934 und ist ein bargeldloses Verrechnungssystem, das kleinen und mittleren Unternehmen hilft, zusätzliche Umsätze zu tätigen, besonders in schwierigen wirtschaftlichen Zeiten. Der Wir macht deutlich, so Bernard Lieter oder Margaret Kennedy, wie eine genossenschaftlich organisierte Vereinigung von Gewerbetreibenden durch gegenseitige Kredite in einer Komplementärwährung ihre Liquidität erhöhen und ihre ökonomische Lage verbessern kann.
Wir haben leichte Differenzen, was die Möglichkeiten der Abschaffung des Zinses angeht.
Der deutsche Ökonom Karl-Heinz Brodbeck.
Wenn es nämlich einen Gewinn gibt, gibt es einen Überschuss. Ein Überschuss ist eine Verzinsung, egal wie wir die jetzt nennen. Das ist das Problem bei diesen alternativen Geldsystemen, denen ich durchaus sympathisch gegenüberstehe. Ich sehe da nur eine prinzipielle Naivität darin. Man könne durch einen Trick, indem man eine Geldbenutzungsgebühr verlangt, die Geldgier abschaffen, gleich so mit einem Fingerschnippen. Das halte ich für naiv.
Für Brasilien hat Bernard Lieter, ehemaliger Angestellter der belgischen Nationalbank, ein zinsenloses Gutscheinmodell für das Bildungswesen entwickelt, den Saber. Er wird an die jüngsten Schüler und Schülerinnen verteilt, die damit Ältere bezahlen können, die ihnen Förderunterricht erteilen. Diese können wiederum Schüler und Schülerinnen bezahlen, die noch weiter sind und so weiter. Am Ende dieser Kette dürfen nur die Universitäten die Sabas in die brasilianische Nationalwährung umwandeln. Am Ende eines Schuljahres verliert der Saba 20% seines Werts, wenn er nicht an die Universitäten abgegeben wurde. Das heißt, niemand oder Zinsen verlangen. Der Saba ist nur begrenzt verwendbar. Man kann mit ihm weder Autos in Japan kaufen, noch auf dem internationalen Finanzmarkt spekulieren.
Das kann das Problem, in das wir jetzt geschlittert sind oder das sich über 30 Jahre aufgebaut hat, meiner Ansicht nach, nicht grundlegend überwinden, weil dazu müsste der Fetisch des Geldes grundsätzlich überdacht werden oder sagen wir, der Fetisch dessen lassen wir unser Geld arbeiten.
Stefan Schulmeister vom Österreichischen Wirtschaftsforschungsinstitut.
Allerdings in einer schweren Wirtschaftskrise könnten Komplementärwährungen natürlich im lokalen Bereich hilfreich sein, weil man auf diese Weise versucht, die lokalen Kreisläufe zu stärken. Aber das Problem Finanzkapitalismus ist ein Problem der gesamten weltwirtschaftlichen Ordnung und kann sicherlich nicht grundlegend durch lokale Komplementärwährungen überwunden werden.
Deshalb arbeitet Bernard Lieter jetzt an einer supranationalen Komplementärwährung namens Terra. Eine Art Warenkorbwährung, die durch 12 der wichtigsten Güter und Dienstleistungen des globalen Marktes gedeckt ist, inklusive Gold, und den Zins durch eine Umlaufgebühr ersetzt. Nach den Vorstellungen von Bernard Lieter soll die Terra eine inflationsresistente und wertstabile Ergänzung zu den nationalen Währungen sein. Und dadurch, so die Hoffnung, würden spekulative Finanzgeschäfte zurückgedrängt, weil man kurzfristigen Gewinnen auf dem Devisenmarkt systemisch das Wasser abgräbt. Bis dahin bleibt der unverzinste Mensch ein ökonomisches Nischenwesen und eine globale Traumgestalt auf diesem Geldplaneten.
Der unverzinste Mensch über eine Traumgestalt auf unserem Geldplaneten. Sie hörten eine Sendung von Armin Stadler.